Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unter Strom, der energiegeladene Podcast mit IT-Alleswisser und Elektro-Guides Doc Power und Mr. Cool.
Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Strom, eurem Schneider Elektrik Podcast. Heute mit einer Premiere. Es ist die 26. Ausgabe und zum ersten Mal ist leider Mr. Cool, der Micha ist leider nicht da, der ist erkrankt. Wir wünschen ihm auf diesem Wege natürlich gute Besserung, aber wir haben natürlich adäquaten Ersatz besorgt und haben einen Interviewgast heute. Und wir haben lange gebraucht, um ihn zu bekommen. Er ist natürlich auch viel unterwegs und immer eingespannt. Aber heute hat's mal geklappt und ich freue mich riesig, dass er da ist. Herzlich willkommen, Oliver Gorges von IT Scope.
Hallo und danke, Stefan, für diese fantastische Einleitung. Ich fange auch an mit gute Besserung. Lieber Michael, bevor Gerüchte aufkommen, nein, ich werde ihn nicht langfristig ersetzen. Seine Krankheit hat nichts mit mir zu tun, zumindest hoffe ich das. Und es würde mich schwer wundern, wenn der Micha krank geworden wäre, nur weil ich Gast in eurem Podcast sein darf. Von daher, ich freue mich.
Nein, er hatte sich auch riesig drauf gefreut. Jetzt ist es leider so gekommen, aber beim nächsten Mal ist er definitiv wieder fit, bin ich mir sicher. Und wir werden ja auch nicht das letzte Mal zusammen hier sprechen, da bin ich mir auch ganz sicher. Von daher wird er nochmal in den Genuss kommen. Ja, Oliver, ich habe es gesagt, IT Scope GmbH ist die Firma, die Company, bei der du beschäftigt bist. Viele da draußen werden nicht wissen, was ihr macht. Deshalb ist jetzt, sage ich mal, die Bühne erstmal dir, um dich selber vorzustellen, um aber auch mal zu erklären, was IT Scope alles so macht.
Ja, der Name Oliver Gorges ist gefallen. Ich bin Jahre alt, verheiratet, keine Kinder. Ich feiere tatsächlich in diesem Jahre mein 20-jähriges Jubiläum im Vertrieb im IT-Card-Channel.
Krass.
Heißt also, als ich damals bei der TechData oder damals hieß es noch Computer 2000 angefangen hat, man kann zurückrechnen, war Kinderarbeit noch erlaubt, weil ich bin ja unfassbar jung. Und freue mich natürlich noch immer in diesen 20 Jahren so agil und fit im IT-Channel unterwegs zu sein, speziell im Vertrieb. Was macht IT Scope? IT Scope ist eine Beschaffungsplattform für den IT-Card-Channel. Das heißt, wir sind das Bindeglied zwischen Distribution, Hersteller und Systemhäusern, Resellern im ITK-Bereich. Da haben wir uns ja auch vor vielen, vielen Jahren kennengelernt, weil wir, du, aber auch Plummi, ja schon sehr lange unterwegs ist und wir das gleiche Feld beackern. Also quasi unsere Kunden sind die gleiche Zielgruppe. Wir sind der Ansprechpartner für Systemhäuser, Reseller. Und wir sorgen quasi mit der IT-Scope-Plattform dafür, dass eure Produkte wunderbar anschaulich auf unserer Plattform dargestellt werden, bei den von euch lizenzierten Lieferanten tatsächlich einzukaufen sind durch unsere Fachhandelspartner, durch die Reseller. Mhm. Und eben nicht nur über die Plattform, sondern es gibt halt noch viele, viele Schnittstellen zu ERP-Systemen. Ich will jetzt gar nicht zu tief in die Materie
rein. Ja, wir müssen auch nicht zu tief gehen, weil ERP müssen wir natürlich gleich mal auflösen, weil es ja eine Abkürzung, ne?
Ich werde versuchen, Abkürzung zu vermeiden, aber genau, ERP-System, sprich Electronic Resource Planning, früher hieß es mal Warenwirtschaften. Also die führenden Software quasi in jedem Systemhaus, wo eben die Prozesse zentral gesteuert werden. Da gibt es halt viele Schnittstellen. Und wie gesagt, wir sind das Bindeglied zwischen Distribution, Hersteller und Reseller, Fachhandel.
Und die ITK ist natürlich die IT, also alles, was IT-Komponenten sind.
Und die IT ist ja aber auch eine Abkürzung, also die Information Technology und die Telekommunikation, ist ja irgendwann zusammengefasst worden. Jetzt haben wir dann wirklich, glaube ich, zumindest mal für den Start alle Abkürzungen erklärt und können jetzt also schon mal sagen, dass wir uns, glaube ich, jetzt sehr schön austauschen können über gemeinsame Themen, die wir eben erlebt haben und noch erleben werden in diesem fröhlichen IT-Channel.
Ja, und jetzt bist du schon so lange dabei und bist jetzt quasi in 2021 ja auch angekommen. Was hat sich, sag ich mal, aus deiner Sicht in den letzten 5 bis 10 Jahren in diesem Markt verändert? Ist es wirklich so digital geworden, wie wir alle erzählen? Oder kannst du sagen, es dauert auch noch weiter und die Reise geht weiter, bis wir mal so richtig digital unterwegs sind? Oder werden bei euch zum Beispiel auch noch Anfragen gestellt, ich habe hier einen Artikel nicht gefunden, kann ich euch mal einen Fax schicken oder könnt ihr mir das mal raussuchen? Oder wie läuft das dann bei euch, wenn jetzt jemand einen Artikel auf eurer Plattform nicht findet? Vielleicht sagst du auch nochmal was dazu, wie viele Artikel ihr dann mittlerweile da drauf habt.
Aber klar, also tatsächlich, wenn ich erstmal starten darf mit dem Thema Digitalisierung, da sind wir natürlich sicherlich nicht am Ende, sondern sind auf dem Weg. Wenn wir tatsächlich über die letzten 5 Jahre sprechen, glaube ich, ja, es wird immer digitaler, es wird immer automatisierter. Und durch die letzten 24 Monate ist da nochmal extrem viel Fahrt quasi dazugenommen worden, dass wir halt wirklich merken, die Häuser haben gelernt, dass wir tatsächlich ja wirklich immer digitaler werden würden. Und tatsächlich, also das Thema Fax, ja, das ist bei uns wirklich ausgestorben. Also ich habe in meiner Signatur, ich glaube, seit 7 oder 8 Jahren tatsächlich keine Faxen mehr stehen, weil ich mir gedacht habe, nee, also ich muss jetzt tatsächlich nicht noch durch meine Kontaktdaten dazu führen, dass Menschen sowas tun und diesen Dialogweg nutzen. Ich glaube, solche Medien wie Telefon, E-Mail, klar gibt's noch immer, aber wenn wir da über reine Beschaffung reden oder auch über Vertrieb, wird's immer digitaler, wird's immer automatisierter. Und das ist wirklich was extrem stark ist. Wenn wir über Zahlen reden, wir reden aktuell auf der Plattform 400 oder circa 400 Anbieter, sprich Distributoren, Subdistributoren für Europa, Kontinentaleuropa, aber eben auch noch trotz Brexit ein paar in UK. Wir reden über knapp 8000 Reseller, die Plattform nutzen, und zwar unterschiedliche Häuser, nicht Nutzer. Also die Nutzeranzahl ist noch wesentlich höher, mit über 50.000 Suchanfragen täglich.
Wow.
Bei etwa 3 Millionen Produkten.
Davon haben wir ja schon alleine 12.000.
Ich wollte gerade sagen, da kommt natürlich einiges zusammen und tatsächlich durch eure Produkte und euren Katalog, dann natürlich über die an euch lizenzierten Distributoren dann eben die Produkte liefern. Und eben nicht nur die Produkte, auch Produktinformationen. Das ist halt auch ein wichtiger Teil. Ja. Und wenn wir über eben Digitalisierung reden und vor 5 Jahren, vielleicht eher vor 10 Jahren, war es halt wirklich so, dass unsere Software genutzt wurde, um zu recherchieren. Und es gab vor 10 Jahren die Begrifflichkeit des Preisvergleichstools, den ich immer tunlichst vermieden habe. Ja, das ist natürlich ganz klar ein Kern der Software, aber eigentlich der Hauptmehrwert. Und da merkt man wirklich, wie von dir angesprochen, in den letzten Jahren eine massive Verschiebung. Also da vielleicht früher Suchanfragen gestellt wurden, man eine Übersicht bekommen hat, was sind denn für Produkte im Markt erhältlich, bei wem bekomme ich sie zu welchem Preis? Um dann vielleicht mal den drittgünstigsten anzurufen. Hör mal, ich habe da was gesehen. Ich könnte vielleicht eine schöne Smart-USV von APC 3 Euro günstiger bei einem anderen Anbieter bekommen.
Ja.
Das ist halt tatsächlich auf dem aussterbenden Ast, auf dem sterbenden Ast. Also da ist tatsächlich ganz klar das Thema, dass wirklich die Plattform benutzt wird, um Ware zu beschaffen. Also wir reden wirklich über ein Einkaufstool. Und Einkaufstool entweder über die Plattform oder eben dann gesteuert aus der eigenen Warenwirtschaft, dass wir so fungieren wie so ein übersetzender Dolmetscher. Also es geht wirklich um eine Prozessoptimierung, die Bestellung in der eigenen Warenwirtschaft anzulegen als Systemhaus, abzuschicken, ich nenne es mal durch uns geroutet, also unsere Plattform sorgt dann dafür, dass wir es entsprechend übersetzen in das Format, in die elektronische Sprache, die der Distributor versteht.
Ja.
Und das Schöne ist, wir sind eben nicht nur so ein Briefträger und geben eine Bestellung ab, wir warten auch brav, bis eben der Distributor uns sagt, jawohl, die Bestellung ist angekommen. Sorgt mal dafür, dass die Warenwirtschaft des Systemhauses die entsprechende Information bekommt. Auftrag angekommen, wir versenden jetzt die Ware, Lieferschein, Seriennummer bis runter zur Rechnungsinformation. Alles vollautomatisch wirklich auf elektronischen Wege wieder zurückübermittelt.
Und wenn du mal einen Zeitraum jetzt sagen würdest, wie lange dauert denn das, bis so eine Bestellung dann? Reden wir jetzt von 5 Minuten oder reden wir vom halben Tag?
Da reden wir nicht mal über 5 Minuten. Das ist wirklich Realtime. Also okay. In dem Moment, wo wirklich das Systemhaus, der Reseller auf den Knopf drückt, die Bestellung absendet, ist die in Sekundenbruchteilen bei der Distribution, je nach Anbindung. Also wenn ich jetzt mal bei der APC reden wir natürlich durch die Verbindung auch über ganz Europa, natürlich in erster Linie zum Beispiel von TechData, von Ingram, von ISO.
Ja.
Und da sind wir technisch angebunden, da ist die wirklich in Sekundenbruchteilen, ist die beim Distributor. Und da eben auch tatsächlich genauso schnell ist die Information zurück, dass eben eine TechData, eine Ingram, eine ISO auf elektronischem Wege Bescheid gibt, jawohl, Bestellung angekommen, hier hast du deine Auftragsnummer.
Also das ist natürlich komplett ohne. Sehr gut, weil heutzutage viele Partner gar nicht mehr länger wie 1 oder 2 Tage warten müssen, beziehungsweise möchten, bis so ein Produkt dann auch da ist, weil sie haben ja dann auch wiederum den Endkunden, der vielleicht auch die Lieferung erwartet, beziehungsweise das Ganze installiert werden muss. Ne? Also das Realtime hört sich gut an, wenn das so gut funktioniert. Mega. Also das heißt, wenn ich ein Systemhaus bin und eure Software nutze, habe ich im Prinzip in einem Tool eine Komplettübersicht, weil ich bestelle ja nicht nur ein APC-Produkt, vielleicht bestelle ich noch ein HP-Produkt und ein Fujitsu und wie sie alle heißen, Produkt. Und das fasst euer System quasi auch zusammen, sodass bei einem Distributor dann eine größere Bestellung ausgelöst wird. Also die schicken jetzt nicht nur eine USV auf die Reise, sondern mehrere Sachen dann auf einmal. Das heißt, so eine Art Optimierung ist doch da sicherlich auch mit drin, oder?
Exakt. Also die Grundidee ist tatsächlich, wenn wir es ganz platt sagen wollen, unsere Plattform ist quasi die Summe sämtlicher elektronischen Bestellsysteme der einzelnen Distributoren. Mit allem, was dazugehört, wie gesagt, alle Produkte, alle Verfügbarkeiten, alle Content-Informationen, also Bilddaten, Datenblätter etc., ist natürlich auch mit enthalten. Da kommen wir vielleicht gleich noch drüber, wie man das ganze Thema auch nochmal vertrieblich angehen kann. Mhm. Aber natürlich ist auch dann gerade das Thema der Beschaffung extrem wichtig und da geht es halt drum. Und genauso ist es, dass wir da sagen können, das ist die Lösung dazwischen.
Okay. So, das sind jetzt quasi Produkte, also ja, Kartons, die durch die Weltgeschichte geschickt werden, Logistik und so weiter. Jetzt habe ich was in deiner Beschreibung gesehen, hier auf deinem LinkedIn-Profil. Hier steht auch was von Digital Sales. Das kann man damit noch verbinden. Aber was ist denn XAAS, eine neue Abkürzung, die ich hier wieder lese, die ich jetzt so noch nicht, ich habe es mal gehört, aber ich bin damit noch nicht so ganz vertraut. Vielleicht kannst du mir mal erklären, was XAAS ist.
Aber sehr gerne. Einen halben Schritt zurück, wo du sagtest, es geht um Pakete, Kartons, die verschickt werden. Ja, aber es geht natürlich auch ohne die schon erwähnte Abkürzung, die ich gleich erkläre. Wir reden da aber in der Grundlagenidee natürlich auch von Softwareprodukten, die aktuell über ESD, Electronic Software Distribution, oder im Bereich Drucker zum Beispiel sowas wie E-Care Packs, also elektronische Care Packs. Es muss nicht mal ein Produkt von A nach B geschickt werden, sondern es kann natürlich auch sein, dass eine Lizenzinformation, ein Autorisierungskey, der vielleicht per E-Mail versendet wird.
Ja, die haben wir ja auch, diese Service-Packs zum Beispiel, ne, wo man bei uns auch die Garantie erweitern kann.
Exakt, es geht halt da tatsächlich im ersten Step um Produkte, die verkauft werden. Das heißt also wirklich zu einem Preis X komplett mit einer Einmalzahlung erledigt sind. Das nur als kurzer Einstieg. Jetzt kommen wir zu der erwähnten Lösung, digitaler Vertrieb für XAAS. XAS steht in unserem Falle für Anything as a Service. Das heißt, der Bereich für Managed Service Provider, und jetzt mache ich direkt ohne die Abkürzung MSP, die wir ja schon häufig gehört und erklärt haben, auch in eurem Podcast, dass also natürlich viele im MSP-Umfeld tätige Unternehmen natürlich gerade das Problem haben, tatsächlich, wie kann ich meinen Vertrieb entlasten und meine Kunden betreuen und vielleicht Produkte auch schon mal digital online anbieten. Und das ist etwas, wo wir sagen, es geht weit darüber hinaus, dass man vielleicht sagt, ich mache einfach mal einen Webshop für MSP-Produkte. Das ist sicherlich etwas, was hilfreich ist. Aber unsere Lösung geplant geht noch weiter. Wir wollen das ein bisschen kombinieren. Wir sagen erstmal grundsätzlich ist sowas wie ein Marktplatz, eine Portallösung ist dabei, um eben digital zu vertreiben. Aber da sind auch zusätzliche Mehrwerte drin, wie zum Beispiel eigene Assets anlegen, eigene Ressourcen anlegen, dass also der Kunde, der also dieses Portal im Einsatz hat, also der Kunde eures Kunden, der Kunde des Systemhauses, die Möglichkeit hat, auch einen Überblick zu haben, welche Produkte sind denn in meinem Unternehmen im Einsatz. Da reden wir von Notebooks, von Displays, von Server, von riesigen Serverlandschaften, aber natürlich auch von MSP-Produkten. Und diese Assets zu verwalten und anzulegen über unsere Portallösung ist genauso möglich wie eigene Produktbundles anzulegen. Das heißt also tatsächlich die Produkte, die ich vielleicht über die Distribution einkaufe oder über die Distribution auch als Serviceangebote zur Verfügung gestellt bekomme, zu bundeln mit eigenen Services, mit eigenen Produkten. Die Idee dahinter tatsächlich weg von einer gewissen Vergleichbarkeit hin zu einem rundum sorglos Paket, was als Systemhaus angeboten werden kann für die Kunden und somit eben auch als absolutes Kundenbindungstool dienen kann. Wenn ich nämlich sage, wenn du ein Produkt kaufen willst, okay, wenn du es aber bei mir als Service nutzt, als Service einkaufst, bundle ich dazu eigene Services, eine Wartung, Ausfall.
Ja, oder ein Monitoring oder so, ne? Exakt. Kann ja auch ein Monitoring sein, also wenn das Systemhaus, ne, wir reden ja mal von Systemhäusern, ihr da draußen wisst das, wenn ihr aus der Branche kommt, ansonsten ist es im Prinzip der Partner, der die IT für industrielle Endkunden oder generell für Firmenkunden zur Verfügung stellt, meistens im Firmenkundenbereich. Das heißt, dort ist ja keiner, der sich um die IT kümmert und das Systemhaus sorgt dafür, dass die IT überwacht wird, Updates gemacht werden, Storage überwacht wird und so weiter. Und dann kann man ja sagen, gut, das eine mache ich selber, das andere kaufe ich aber zu beim Distributor oder halt von einem Dienstleister oder auch von einem Hersteller. Ja, das ist natürlich eine sehr geile Idee, weil ja, man ist nicht mehr vergleichbar und man bietet ja auch dem Endkunden quasi diesen Mehrwert, ne, dass man da an alles denkt.
Genau, da sind wir weg. Also wenn ich jetzt eben nicht nur unsere Channel-Brille mal aufhabe, jetzt sind wir eben tatsächlich im Punkt, wo für alle Hörer tatsächlich vielleicht auch was dabei ist, oder zumindest die eben tatsächlich im Unternehmen als Geschäftsführer, als ITler vielleicht auch genau an diesem Punkt sind, dass sie sagen, ich rede hier über ein Unternehmen mit vielleicht sogar mehreren Standorten, mit vielen Mitarbeitern, die vielleicht nicht nur über das Systemhaus betreut werden, sondern weil über Bring Your Own Device, weil über ein anderes Systemhaus, über einen anderen Anbieter, der vielleicht eine Spezialisierung hat. Also ich habe vielleicht ein ITK-Systemhaus, was meine Server überwacht, und ein anderes, weil ich Drucker im Einsatz habe, wo ich ein Fleet-Management von einem anderen Anbieter nutze. Also diese Konvergenzthemen können über unsere Plattform tatsächlich gesteuert werden, indem ich dann nämlich sage, ich kann hier wirklich Assets verwalten und einsehen, unabhängig von der Quelle, wo sie vielleicht mal ursprünglich eingekauft werden. Geht halt so weit, ich kann vielleicht auch mal als Systemer gesagt haben, ich habe irgendein Produkt über Amazon einfach mal bekommen, weil ich wusste, es muss dringend sein, es ist am Wochenende, ich habe irgendwas gesehen, habe mal zugeschlagen, habe es im Unternehmen Einsatz, dass ich wirklich einfach einen kompletten Überblick habe über Produkte und Services, die in meinem Unternehmen im Einsatz sind.
Mhm. Cool. Und wenn ich jetzt eine Firma bin, um das nochmal abzuschließen, weil das lese ich gerade auch noch, E-Procurement ist ja auch ein Riesenthema, also Beschaffung von Material, sei es jetzt bei euch, ja, ich sag mal vom Pen fürs Tablet bis zum Server oder bis zum großen Drucker. Geht das auch über eure Plattform, dass sich Firmenkunden quasi bei euch anmelden können und die ganzen Bestellsysteme quasi über euch laufen? Das heißt, ich sage jetzt mal, die Sekretärin darf nur bis zum gewissen Summe bestellen, der Geschäftsführer darf natürlich so und so bestellen. Das sind ja auch so Ideen für Beschaffung, die oder beziehungsweise nicht nur Ideen, die werden ja mittlerweile auch schon oftmals umgesetzt. Ist das mit eurer Plattform auch möglich, mit ITScope?
Mit einem Produkt, was auf der Plattform basiert, also unsere B2B-Suite, ist genau für solche Fälle quasi konzipiert, dass wir sagen, wir bieten Systemhauspartnern die Möglichkeit, ihre Kunden zu betreuen. Aufgesetzt auf dem System, was ich gerade schon erwähnt habe, mit über 3 Millionen Produkten, die ersichtlich sind, die ich nutzen kann und eben auch ganz individuell zusammenstellen kann, über einzelne Verkaufsportale für meine gewerblichen Endkunden, für meine Firmenkunden. Aber sage, dem einen Kunden biete ich ein kleineres Portfolio an, habe dahinter ein Preisgefüge. In einem anderen Unternehmen biete ich komplett andere Produkte an. Ich biete vielleicht ein B2B-Portal an, wo nur APC-Produkte enthalten sind. Am anderen stelle ich APC-Produkte und noch das sämtliche Apple-Sortiment zur Verfügung, wo ich wirklich ganz, ganz individuell eingehen kann. Und genau wie du sagst, beim Kunden selber, beim Nutzer des Portals kann ich dann noch sagen, es gibt ein Rechtesystem dahinter, dass die Assistentin vielleicht ohne Rücksprache oder ohne das, was passiert, für 500 € einkaufen kann, der IT-Leiter unbegrenzt, der Geschäftsführer unbegrenzt und kann sogar so weit gehen, dass ich einstelle, ich bekomme eine Bestellung vom Endkunden über das Portal rein. Ich möchte mir, weil es von Mitarbeiter XY kommt, nochmal vorher anschauen. Oder ich sage, die Bestellung kommt vom IT-Leiter und die wird automatisiert geroutet bis durch zur Distribution. Also auch diese Funktionalität ist da möglich.
Also dieser Approval-Prozess ist möglich, aber er muss nicht unbedingt eingestellt sein.
Exakt. Und ich kann halt wirklich einstellen, ich möchte mir diese Bestellung selber nochmal anschauen. Oder aber nein, da weiß ich, das ist jemand, der weiß, was er tut, was er bestellt, der mit den enthaltenen Informationen umgehen kann. Und ich kann die Bestellung automatisiert durchrouten lassen bis zur Distribution. Ja, und da sind wir wieder im Punkt, ne? Da ist eine Tech Data, eine Ingram, also die bekommen die Bestellung und machen dann den Prozess auch da völlig ohne Belegaustausch automatisiert. Die Ware wird entgegengenommen, wird verpackt, versendet und ist am nächsten Tag beim Endkunden, wenn ich es über das Dropshipment gemacht habe.
Ja, besser geht's ja nicht, ne? Also, und die Rechnungsstellung läuft wahrscheinlich dann auch noch automatisiert. Das heißt, da muss sich das Systemhaus auch nicht drum kümmern. Das passiert alles im Hintergrund.
Das Geschäft selber, also quasi die Warenannahme und dann aber eben auch die Rechnungsstellung läuft halt komplett zwischen Systemhaus Distribution. Also wir sind wirklich rein das Portal und ich kann auch da sagen, an diesem Geschäft selber verdienen wir keinen Euro. Also wir haben da keine Provisionsmodelle oder sonst was hinter. Das Systemhaus sieht 1:1 die Preise, die er auch sieht, wenn er den Distributionskanal direkt anschaut. Wenn er also sagt, ich gehe ins EM Order bei der Ingram oder ich gehe ins InTouch von der Tech Data, da sehe ich basierend auf meiner Kundennummer für eine Smart USV den Preis 500 €, dann ist genau diese 500 € auch sichtbar für das Systemhaus in unserem Portal. Oder eben für den Endkunden, wenn ich eben die B2B-Suite zur Verfügung gestellt habe, die 500 Euro plus X, also den Aufschlag, den ich als Systemhaus verdienen möchte bei meinem Kunden.
Tja, also das klingt nach einer sehr, sehr guten, sauberen Lösung. Wenn ich jetzt Systemhaus bin und bin aus Versehen, weil ich es einfach nicht besser wusste, noch nicht Kunde bei euch, was muss ich denn dann tun? Also gibt es überhaupt Systemhäuser, die noch nicht Kunden bei euch sind?
Es gibt, glaube ich, schon noch das ein oder andere, was gar nicht Kunde ist, was vielleicht auch noch nicht alle Möglichkeiten ausschätzt. Auch da, also ich bin für jeden Neukunden dankbar. Ich bin für jeden Kunden dankbar, der upgraden möchte. Natürlich, ich möchte einmal den Satz sagen, vielleicht können wir meine Kontaktdaten in die Shownotes packen.
Ach, selbstverständlich. Und wenn ihr Olli kontaktieren wollt oder auch uns, dann geht das natürlich jederzeit auch per E-Mail auf unterstrom@se.com. Olli könnt ihr direkt anschreiben. Also deine E-Mail-Adresse ist auch so einfach, olli@itscope.com. Also besser geht's ja nicht, ne? Also das kann sich ja jeder merken. Definitiv. Und natürlich auch Shownotes wird's reingepackt. Und ja, überall LinkedIn.
Also sind natürlich könnt ihr Olli finden. Wir haben ein ganz klar natürlich auch über vertrieb@itscope. Wir haben natürlich unsere Vertriebsnummer auf der Homepage itscope.de. Kommuniziert. Aber tatsächlich, ich bin halt so, deswegen bin ich froh, dass du auch meine E-Mail hier genannt hast. Da bin ich also tatsächlich schon immer so gepolt gewesen, wenn ich E-Mails verschicke, egal an wen, ich schicke nicht nur meine direkte Durchwahl, ich schicke auch immer meine Mobilnummer mit. Also von daher, wer mich kontaktieren möchte, kriegt das in der Regel ganz gut hin. Und da sollte es Möglichkeiten geben für Interessenten,
da zu schauen, was können wir tun. Aber sicherlich ja auch direkt über die Homepage gibt es ja auch wahrscheinlich einen Anmeldebutton oder wie auch immer, ne?
Na klar.
Gibt es noch sowas wie eine Testversion oder irgendwie so eine Art, ich probiere es mal aus und test and try, ob es mir gefällt, weil so eine Benutzeroberfläche ist ja auch, natürlich werdet ihr die relativ intuitiv gestaltet haben, aber jedes Tool hat ja dann doch so vielleicht seine eigenen Tücken und so weiter.
Glaubt uns natürlich kein Mensch, dass wir vorher kein Briefing hatten, aber genau das wollte ich gerade sagen, tatsächlich, wenn wir an dem Punkt sind, ich hatte die Homepage erwähnt, tatsächlich ist es so, dass wir und ich muss jetzt nochmal ganz klar betonen, weil wir eben hier natürlich in einem Podcast sind, wo die komplette Bandbreite abgebildet wird. Also wir haben ja auch Firmenkunden. Die itscope-Plattform ist wirklich für den Fachhandelskanal. Das heißt tatsächlich, ich muss Systemhaus-Reseller sein, Wiederverkäufer sein. Das ist ja keine Abkürzung, aber jetzt nehmen wir mal das deutsche Wort für den Reseller. Also ich muss Wiederverkäufer sein, ich muss bei der Distribution einkaufen, um Zugang zur Plattform zu bekommen. Aber tatsächlich gibt es die Möglichkeit, über die Homepage sich zu registrieren und einen 30-tägigen kostenlosen und unverbindlichen Test durchzuführen. Kann also wirklich die Plattform mit all seinen Feinheiten für 30 Tage nutzen, kann wirklich vollfunktional nutzen. Also ich kann auch wirklich versuchen, meine Warenwirtschaft anzubinden für diese 30 Tage über eine API, über wirklich Schnittstellen zu vielen gängigen ERP-Systemen im IT-Channel. Und habe da die Möglichkeit, eben nicht nur auf die schönen Worte hin, die ich hier verlauten lasse, zu sagen, die Plattform ist toll, sondern ich kann es wirklich auf Herz und Nieren im Tagesgeschäft überprüfen. Ja. Und dann zu sagen, nach Abschluss der Testphase, ich möchte weitermachen oder ich habe Fragen, wo natürlich auch jederzeit zur Verfügung stehen im Sales-Team. Aber tatsächlich, wir haben unser System so ausgelegt, dass es wirklich nutzbar sein soll und sind halt überzeugt von der Plattform. Insofern wollen wir dann nicht sagen Präsentation und dann Kauf, sondern teste es wirklich aus.
Ja. Und so Aktionen, also sollte es Hersteller geben, die mal irgendwie Sales-Aktionen machen. Also wir machen jetzt zum Beispiel gerade unsere Rec-Promo, wo wir mal unsere neuen EasyRecs auch so ein bisschen aktiv im Markt verbreiten wollen. Das nennt sich ja, sagen Sie uns einfach, wo es hin soll oder wo es stehen soll, ne? Den Rest erledigen wir. Also das ist so unsere Kampagne. Sowas wird aber dann über die Plattform, wird den Resellern auch angezeigt. Also erstmal die aktuellen Preise natürlich, aber auf solche Aktionen weist ihr ja dann wahrscheinlich auch hin, wenn jetzt Hersteller XY, wir zum Beispiel als APC bei Schneider, solche Aktionen macht, dann gibt es wahrscheinlich auch einen Hinweis darauf, ne? Also der Kunde wird da schon vollumfänglich abgeholt.
Wir versuchen tatsächlich, die Kunden vollumfänglich zu informieren und zwar auch auf Produktebene natürlich. Bei gewissen Partnern und da ist natürlich so eine APC, nehmen wir mal, solltet ihr eine Quartalspromo zum Beispiel haben, um Interessenten zu generieren, um Sachen für euer Partnerprogramm zu machen. Es gibt sogar die Möglichkeit, auf die Sache auch tatsächlich solche Informationen zu verbreiten, aber wir versuchen tatsächlich diesen reinen Marketing-Werbeaspekt tatsächlich zu beschränken. Also da reden wir dann über wirklich spezialisierte und handverlesene Partner. Und natürlich ist da eine APC dabei, vollkommen klar.
Vielen Dank.
Aber natürlich ist es auch so, dass auf Produktebene wirklich sämtliche Informationen enthalten sind. Was ist machbar, dass auch Firmenprofile erstellt werden, dass also auch wirklich man sagen kann, wofür steht APC beispielsweise, wenn ich da sehe. und was steckt dahinter. Und diese Produktinformationen, von denen ich ja eben geredet habe, das finde ich immer ganz extrem spannend, dass ja auch tatsächlich Datenblattinformationen, Bildinformationen wirklich zu jedem Produkt nahezu vorliegen. Und also ich glaube tatsächlich bei euch zu 100% Abdeckung. Es gibt halt kleinere Hersteller, da haben wir vielleicht nicht immer Informationen. Aber dass tatsächlich sämtliche Informationen für den Einkäufer, aber auch für den Vertrieb bereitgestellt werden.
Ja.
Das heißt also tatsächlich, dass man sehen kann, was sind die wichtigsten Features einer USV? Was zeichnet dieses Produkt aus? Was ist der technische Hintergrund? Also sämtliche Informationen sind nicht zentral verfügbar.
Okay, aber siehst du da gerade, was den Bereich Content angeht, also Inhalte von Produkten, dass man da vielleicht auch noch gerade für den Online-Kanal noch nicht so weit ist, wie man sein könnte? Also viele Hersteller, klar, ein Datenblatt, das habe ich ja irgendwo als PDF mittlerweile auf jeder Webseite verfügbar. Aber wie sieht's denn aus mit einer 3D-Ansicht? Wie sieht's denn aus mit einem Produktclip, wo ich das Produkt erkläre? Weil gerade unsere Produkte sind ja doch sehr erklärungsbedürftig, ne? Also ja, für so ein System aus jetzt nicht, der weiß schon, was ein USV ist, das will ich jetzt keinem absprechen. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Mitarbeiter oder die neue Generation, die jetzt dann ranreift und auch in diese Unternehmen mit reingeht. Die wissen es vielleicht nicht und müssen sich halt über so ein Tool wie euers auch mal solche Informationen holen. Siehst du da in den nächsten Jahren noch, dass da noch mehr kommt, auch auf eurer Plattform? Weil das muss ja dann auch technisch zur Verfügung gestellt werden. Also ihr braucht ja dann auch eine Menge Speicherplatz, ne? Ich weiß nicht, wo eure Sachen alle liegen, aber ich sag mal, das ist ja dann schon ein kleines Rechenzentrum bei dieser Artikelvielfalt und diese ganzen Dinge, die da verarbeitet werden müssen.
Da ist natürlich eine ganze Menge Traffic und also ich weiß das gar nicht mal genau, warum ich weiß, Sie sind in Deutschland, das kann ich so definitiv sagen. Also wir betreiben das Rechenzentrum, wir arbeiten da mit Rechenzentrumspartnern in Deutschland zusammen. Es hat sich schon viel getan. Nur wenn wir auf das Thema kommen, also gerade solche Videoclips, die werden immer häufiger genutzt. Mhm. Auch da hat sich natürlich viel getan. Ich meine, so eine Pandemie hat halt auch eben zur Folge gehabt, dass die klassischen Vororttermine eine Zeit lang gar nicht möglich waren, jetzt von vielen nur noch eingeschränkten Möglichkeiten. Und da kam nochmal ein zusätzlicher Zug quasi, dass viele Informationen nicht nur über wie ihr schon gesagt, Bilder, Datenblätter, sondern über Videoclicks, über Features, über Tutorials dargestellt werden. Und das nutzen schon einige Partner, viele nutzen es noch nicht. Natürlich ist sowas möglich. Und ich muss auch da, also ne, du weißt, ich bin ja nicht nur Fan des Unterstrom-Podcastes, sondern ich bin auch nach wie vor beeindruckt, wie ihr als Unternehmen, ne, gerade auch vielleicht dann mit dir und Plumi, als, ich nenne es mal die Galionsfiguren, was ihr da in dem Bereich zum Beispiel der Academy macht. Das ist für mich etwas, das ist die Zukunft, da geht's hin. Und solche Informationen dann natürlich auch zentralisiert über uns dann abzurufen, das wird sicherlich auch in Zukunft immer mehr und immer präsenter möglich sein. Nur dass ihr eben mit diesen, ich nenne es mal Schulungsvideos, mit diesen interaktiven Partnergeschichten, die ihr ins Leben gerufen habt, dass die dann auch tatsächlich entsprechend Informationen an sämtliche Partner und sämtliche Nutzer quasi zur Verfügung gestellt werden, damit eben dieses Erlebnis einfach da ist.
Ja, aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall eine Art Bringschuld, die wir natürlich haben, weil wenn wir diese hochkomplexen Produkte verkaufen wollen, müssen wir halt irgendwo auch erklären, was kann ich damit machen und das wirklich auf einfache Art und Weise. Sicherlich gibt es da draußen ganz, ganz viele, die Elektrotechnik studiert haben, für die ist das überhaupt gar kein Thema. Aber ich glaube auch, die Partner haben halt eine gewisse Hohlschuld, so wie wir das auch haben, dass sie sagen, wenn ich mich auf so ein Thema spezialisiere, dann gibt mir ja der Hersteller einiges und dann muss ich mir das aber auch aneignen, beziehungsweise mich zu dieser Academy auch mal anmelden, denn es ist ja alles, und da gibt es ja andere Hersteller, wo es auch richtig Geld kostet. Bei uns sind ja diese Schulungen quasi, sei es jetzt ein Webinar oder sei es die APC Academy, stellen wir ja den Partnern auch kostenfrei zur Verfügung, ne? Also praktisch das Know-how kostenfrei für jeden zugänglich sozusagen, wenn er sich bei uns registriert. Er muss halt auch Reseller sein, das ist wichtig, aber ansonsten haben wir ja da kaum Hürden und ich glaube, das ist schon ein ganz gutes Angebot und ja, die Pandemie hat es halt irgendwo auch ein bisschen vorangetrieben, wie du schon gesagt hast, sonst wäre es vielleicht gar nicht so schnell, wäre so ein Format jetzt irgendwie ins Leben gerufen worden.
Das ist halt eben einer dieser Digitalisierungsaspekte, die wir zum Eingang schon hatten und ich glaube, bei euch ist es eine ganz logische Fortsetzung des Weges gewesen. Ich habe es erwähnt, wir kennen uns jetzt wirklich etliche Jahre. Und wenn die APC, wenn auch eine Schneider für etwas bekannt war, war es eine extreme Partnernähe. Und ne, so wie ihr früher auf Messen, was ihr immer noch macht, auf Partnerveranstaltungen, also ich glaube, wir haben uns damals kennengelernt bei einer Comteam oder auf dem Comteam stand der Cebit, wo wir beide eben als Aussteller waren.
CompTeam ist ein, um es zu erklären für alle ZuhörerInnen da draußen, ein Systemhausverbund. Also da tun sich dann im Netzwerk ganz viele Systemhäuser zusammen. Bei der CompTeam sind das ca. 800 in ganz Europa und die arbeiten natürlich zusammen und holen sich dementsprechend auch den ein oder anderen Vorteil für ihre Gruppe dann. Ne? Genau, das war die Partnerkonferenz, da haben wir uns kennengelernt, ja.
Genau, und da, meine, eure Gesichter sind bekannt und ihr seid ja auch schon immer dafür bekannt gewesen, tatsächlich eure Partner zu schulen und mit Informationen zu versorgen. Und tatsächlich auch, wie du es halt sagst, es ist halt immer bidirektional, also bring Schuld, hol Schuld, genau das. Und da ihr eben jetzt einfach neue Wege geht und im Social-Media-Bereich vielleicht noch stärker ausbaut und einfach auch die neuen Wege nutzt, das ist ja nur die Fortsetzung. Weil wenn ihr für was bekannt wart, ich will jetzt hier keinen Honig um den Mund schmieren, aber es ist ja tatsächlich diese Betreuung von Partnern. Und sei es mit eurem Partnerprogramm und mit Academy, was dazugehört, ihr seid halt extrem nah an den Partnern und ihr tut extrem viel für den Channel.
Ja, ich finde halt immer, das ist, glaube ich, noch aus meiner Zeit, wo ich damals im Einzelhandel gelernt habe, ein bisschen so entstanden, dass ich immer, wenn ich was gut weiß oder beziehungsweise wenn ich gut informiert bin über ein Produkt oder über eine Lösung, dann kann ich die natürlich auch ganz anders verkaufen, als wenn ich jetzt nur gefährliches Halbwissen habe, dann traue ich mich vielleicht gar nicht. Und das ist halt so ein bisschen die Angst, die viele vor USV-Technik haben. Ah, ich weiß nicht, wie soll ich das dimensionieren? Ist das zu groß? Ist das zu klein? Funktioniert das nachher beim Kunden nicht, dass der dann Problem? Das ist halt so diese Krux an der Sache, die müssen einfach die Leute so ein bisschen rausgehen. Also wir haben alle Möglichkeiten zu helfen. Und es wird halt viel zu wenig noch angeboten, ne? Das wollte ich damit sagen. Also der Server geht halt über die Ladentheke oder beim Systemhaus über den Liefer- oder den Installationsservice, aber da ist halt die USV nicht immer mit dabei. Und ich sag mal, die ist ja Grundvoraussetzung, damit, wenn der Strom ausfällt, wirklich alle Systeme weiter, zumindest für eine gewisse Zeit weiterlaufen.
Und da auch das war schon mal Thema, wir können ja, glaube ich, davon ausgehen, dass in der Zukunft auch als ein Teil der Digitalisierung, als ein Teil auch von E-Mobilität, was alles dazugehört, dass vielleicht auch mal an gewissen Stellen Engpässe passieren und dass vielleicht auch Stromausfälle oder instabiler Strom vielleicht auch in Zukunft passieren wird. Und da ist halt so eine USV sicherlich auch in Zukunft, wird nicht unwichtiger werden.
Also, Werbung Ende. Ja, noch was anderes, noch was in eigener Sache, also jetzt mal aus der Schneider-Welt gesprochen, von Schneider Electric. Ich möchte noch mal ein bisschen Werbung machen für unseren Innovation Summit. Der ist am 29.09. Also diese Folge hier wird am 21.09. ausgestrahlt und am 29.09.2021 von 10 bis 12 Uhr ist der Innovation Summit für die Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ihr müsst euch das so vorstellen, da draußen ist im Prinzip ein Keynote-Speaker, wie man immer so schön sagt, also der die Hauptrede an diesem Tag hält, das ist der Ranga Yogeshwar. Wer ihn nicht kennt, Wissen vor 8, glaube ich, er hat ganz, ganz viele Reportagen schon gemacht, was das Thema Leben auch in der Zukunft angeht. Und er wird uns im Rahmen seines aktuellen Programms Emils Welt, wird er uns einfach mal zeigen, wie moderne Technik unser Leben leichter machen kann. Aber vielleicht auch ganz andere Aspekte, was Umweltschutz und Nachhaltigkeit und so weiter angeht. Unser Dachchef, der Christoph de Maistre, wird da auch natürlich sprechen. Es wird eine Diskussionsrunde geben. Wir schicken euch diesen Link zur Anmeldung. Kann sich im Prinzip jeder anmelden. Schicken wir euch auch in die Shownotes rein. Und dann freuen wir uns auf ganz, ganz viele Teilnehmer am 29.09. Olli, du bist auch dabei, habe ich gehört.
Ich habe, nachdem du mir ja gesagt hast, tatsächlich Ranga Yogeshwar als Keynote-Speaker, das war noch so der letzte Impuls, weil das finde ich auch ganz spaßig, dass ihr ihn als Keynote-Speaker quasi gewählt habt, weil das passt für mich voll ins Bild, weil ich, wie ich ihn aus dem TV kenne, ist ja jemand, der wirklich extrem komplexe Sachverhalte so darstellen kann, dass selbst ich als totaler Laie sie verstehe und nachvollziehen kann. Also tatsächlich, ich bin von Technik sehr weit weg eigentlich, obwohl ich eben seit 20 Jahren Vertrieb in der IT-Branche mache. Ich wahre mir eine kritische Distanz zum Produkt und sehe das nicht technisch. Und für mich ist immer schön, wenn mir das so nach wie Logo-Nachrichten jemand erstmal verständlich erklärt. Und das ist tatsächlich was ihr ja auch in der Academy zum Beispiel tut. Also ja, wir reden über sehr technische Produkte, wir reden über erklärungsbedürftige Produkte, aber so wie sie erklärt werden, verstehe sogar ich. Von daher freue ich mich auch, da teilzunehmen. Da bin ich dabei auf jeden Fall.
Sehr schön. Dann muss ich dich noch mal was Privates fragen, weil wir auch öfters drüber sprechen und ich mir gedacht habe, wenn Olli kommt, dann muss ich ihn das fragen.
Bitte kein
wie
Fußball.
Siehst du denn die Bitte?
Bitte kein Fußball.
Ach Mensch, jetzt wollte ich mal gerade.
Doch, mal kurz, die Rede war alles.
Komm, also MSV Duisburg ist deine Mannschaft. Für alle, die es nicht wissen da draußen, der Olli wohnt ja in Duisburg. IT Scope sitzt allerdings in Karlsruhe. Das heißt, du bist quasi auch am Remote-Arbeiten und pendelst dann ab und zu mal hin und her, ne?
Exakt, korrekt.
Ja, ja. Und ja, Fußball, der MSV Duisburg, also wirklich ein Traditionsclub. Aber ich finde, da muss man kurz drüber sprechen. Packt ihr es denn endlich mal wieder eine Liga nach oben, um mal wieder zweite Liga zu spielen? Wie siehst du es aktuell?
Ich möchte sagen, im Moment orientiere ich mich eher nach unten. Und so wie wir in die Saison gestartet sind, jetzt mit 3 Siegen aus 8 Spielen, entsprechend 5 Niederlagen, bin ich da eher so jemand, der sagt, lass mal lieber nach unten schauen und dann erstmal halten, was wir hören. Sprich, lass uns in der dritten Liga etablieren. Aber klar, muss und kann es auch nur das Ziel sein, irgendwann da aufzusteigen, weil sonst wird es halt auch irgendwann, glaube ich, zu dem Punkt kommen, dass es finanziell kaum zu stemmen ist. Ja. Und diese dritte Liga tatsächlich ein Millionengrab ist. Allerdings muss man eben auch sagen, das wollen viele. Und wenn ich mir Mannschaften angucke wie 1860 oder wie heißen die nochmal da aus der Pfalz? Da gibt es diesen, die roten Kleinkinder. Ich weiß.
Elbersberg. Elbersberg. Ach nee, du meinst Kaiserslautern.
Kaiserslautern.
Ja, ich erinnere mich. Ja, wir hatten mal den Udo hier zu Besuch. Unseren Udo Hoffmann, der ist auch Betzebub. Ja, das ist jetzt auch kein leichtes.
Das ist Hightower, ne?
Hightower, genau,
MC Hightower. Ja, da fand ich sehr hoch, genau. Also, ne, und ja. Ich glaube, dem tut es halt noch mehr weh. Die sind ja irgendwie auch häufiger noch an schlimmeren Sachen vorbei. Und wie gesagt, da wollen halt viele raus. Und ja,
da sind. Aber es ist doch irgendwie besser geworden, habe ich das Gefühl, seitdem die dritte Liga auch bei Magenta TV zu sehen ist. Also irgendwie ist die doch schon so ein bisschen nach oben gepusht worden, zumindest medial. Wie das natürlich mit den Geldern ist, was die Clubs jetzt da kriegen, kenne ich mich nicht mit aus. Kenne ich mich selbst in der ersten Liga nicht mit aus. Da wird ja immer über horrende Fernsehgelder gesprochen. Aber ich dachte halt, Mensch, das wird so ein bisschen auch gepusht, dass vielleicht solche Vereine es ein bisschen leichter haben, auch mal einen ordentlichen Kader dahin zu stellen.
Also Thema Fernsehgelder ist, glaube ich, genau das. Ja, es wird medial gepusht, aber tatsächlich, wenn man sich anguckt, das ist ja allein schon was Erstliga-Clubs über die Medien bekommen oder eben aus diesem Vermarktungsvertrag im Vergleich zur zweiten Liga, ist schon ein gigantischer Unterschied von 400 Millionen. Und der Unterschied aber zwischen zweiter und dritter Liga ist noch extremer. Hm. Und es ist nicht nur in Duisburg, die, glaube ich, teilweise auch nicht immer richtig gewirtschaftet haben, aber eben übergreifend sagen halt viele, dass das eigentlich eher ein Millionengrab ist, dass du zwar auf der einen Seite die Einnahmen hast über Vermarktung, aber tatsächlich, dass natürlich auch die Ansprüche immer höher werden an das, was du bieten musst. Ja, also nur so wie früher, also du musst halt da ein eigenes Jugend-, also Nachwuchsleistungszentrum haben. Du musst mit Stadionvoraussetzungen, Rasenheizung und was da teilweise an
da wird es auch, das digitale Erlebnis im Stadion ist ja auch irgendwann für die Fans auch so ein Thema, ne?
Absolut.
Es gibt ja so ein paar Projekte, wir haben ja auch bei Bayer Leverkusen haben wir zum Beispiel auch viel gemacht von Schneider, die ganze Stadion-Elektrik sozusagen dort überall modernste Sachen verbaut. Das wird halt in der Zukunft halt auch gefordert, denke ich mal, von Fans. Die wollen nicht einfach nur Stadion, Bratwurst, Bier. Ja, das ist alles noch okay, aber vielleicht auch so ein bisschen Entertainment-Faktor und mehr digitales Erlebnis oder zum Beispiel bezahlen per App oder so im Stadion. Solche Sachen werden sicherlich auch demnächst kommen.
Genau das.
Gibt's ja schon teilweise.
Genau, und ich glaube tatsächlich, da ist die Zukunft auch ganz klar in Richtung Digitalisierung. Weiß ich auch tatsächlich, also ich glaube, ne, du bist ja nun auch seit vielen Jahren Fußballfan und richtiger Fan und also was wir als richtig bezeichnen und du bist Fan eines Vereins. Ich glaube, in Zukunft geht es halt eher tatsächlich, ja, und das ist jetzt schon so, junge Leute, die sind halt eher tatsächlich Fans von eigenen Spielern oder von Spielern, nicht von eigenen Spielern. Ne, aber da ist dann halt egal, wo spielt ein Ronaldo, wo spielt ein Messi. Ich will das Trikot haben, ich finde Ronaldo toll, der hat x Milliarden von Followern.
Ja, war das der Wahnsinn, wo der Messi jetzt gewechselt hat, dass die teilweise, ich habe was von 180 Euro für ein Trikot gehört und die Leute haben angestanden. Also ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Ich finde halt, das ist immer noch ein Stück Stoff, auch wenn das einen gewissen ideellen Wert hat, aber es ist einfach nur ein Stück Stoff.
Und genau, dafür aber die werden halt auch dann irgendwann in die Situation kommen und dann auch nur sagen, ja klar, ich gucke mir dann ein Stadion an, aber die wollen halt genau wie du sagst, die wollen am Eingang, da geht's los. Oder ne, parken vielleicht schon. Ich will halt irgendwie da alles, was ist, will ich digital machen. Ja. Ich will weder irgendwie eine Karte zeigen müssen, sondern ich halte es irgendwo auf einen Scanner. Und genau, ich will mein Bier, meine Bratwurst, meine Fanta, was auch immer, will ich über was weiß ich, die Smartwatch bezahlen. Ja. Also das sind genau solche Themen. Und die technischen Anforderungen musst du halt auch erstmal zahlen als Betreiber.
Ja, Ja. Und dann bist du ja davon abhängig, gerade wenn du zweite, dritte Liga bist. Also ich sag mal jetzt der FC Hollywood, Entschuldigung, der FC Bayern kann sich das natürlich erlauben. Nein, überhaupt nichts. Jeder soll da Fan von der Mannschaft sein, die er gerne will. Aber ich sag mal, das sind ja natürlich ganz andere finanzielle Voraussetzungen. Die können sowas wahrscheinlich einfacher implementieren, auch mit der Macht der Firmen, die dahinter stehen, ne? Also klar, so eine T-Com, Telekom, wie auch immer, die kann natürlich dann auch da nochmal unterstützen. Aber wenn jetzt so ein Verein zweite, dritte Liga, darauf will ich hinaus, gar nicht die Euros hat, um überhaupt den, oder die sind eigentlich, sag mal, so wie ihr spielt jetzt so Mittelfeld, aber vielleicht auch mal gegen den Abstieg. Ich sag mal, in der vierten Liga kannst du ja mit dem ganzen Kram weniger anfangen, weil dann hast du vielleicht noch 5.000 Zuschauer, jetzt hast du vielleicht 15.000. Das macht ja dann schon auch einen Unterschied. Ne?
Absolut, und es ist eben nicht nur das, sondern auch die Werbewirksamkeit ist halt eine andere. Also ich glaube, als Erstligist, und da musst du nicht irgendwie, ne, die Bauern nehmen, da ist halt schon in Gladbach, wenn ihr, oder eben in Leverkusen als Pillenclub, okay. Aber selbst da, wenn ihr solche Sachen macht, habt ihr auch immer einen gewissen Werbeeffekt dahinter. Nur das heißt, ihr habt einfach, ihr seht euch dann ein Stadion an, könnt dann wieder eure Partnern zeigen, guckt mal, das ist hier an Schneider Elektrik quasi verbaut, das ist die Idee dahinter, schaut euch dieses wunderbare Stadion an, das gehört alles dazu. Damit hast du auch immer einen Effekt für Partner. Wenn du das Ganze machst beim MSV Duisburg, das interessiert halt mal erstmal nur eher weniger Leute.
Na gut, wir werden sehen, wie es weitergeht. Vielleicht wird es auch sportlich so. Ich meine, es gibt immer mal einen Spieler pro Saison, der einfach durchstartet und plötzlich 20 Tore schießt. Das ist ja auch schon öfters mal passiert. Und ich meine, Greuther Fürth hatte jetzt auch keiner erstmal oben erwartet und das hat jetzt auch geklappt. Also sowas gibt es ja immer. Da bleiben wir einfach mal am Ball, wenn man das so schön sagen kann.
Da bleiben wir im Loop, ja.
Und vielleicht, ja, aber also auch
ich bleibe ja dabei, auch dieses schöne Stadion, es ist immer ein Besuch wert. Und vielleicht gehen wir auch mal zusammen irgendwie auch uns gemeinsam ein Drittligaspiel anschauen.
Ja, gerne. Bin ich gerne zu bereit, ist ja alles wieder einigermaßen möglich. Ich muss dich aber noch fragen, das hatte ich schon vorab mit Mr. Cool oder mit dem Micha besprochen, dass wir dich unbedingt fragen wollten, was ist denn dein skurrilstes Erlebnis, wo du dich so dran erinnern kann, was auch erzählbar ist, wenn man das so sagen will, egal aus privaten Bereich oder auch Firmen, du warst ja, wie gesagt, auch auf vielen, vielen Events, um da Kunden zu betreuen. Aber was ist da so passiert, wo du sagst, wow, das kann ich eigentlich nicht erzählen, beziehungsweise das ist so witzig, das muss ich erzählen.
Das skurrilste Erlebnis, okay, also Namen würde ich dann weglassen. Ich kann jetzt schon mal sagen, also auch da, ne, bekennender Fan, also was Karin damals erzählt hat, als sie dann plötzlich in dieser OP als OP-Assistentin tätig werden musste.
Ja, stimmt, sie hat das spontan, auch schon im Podcast erzählt, ja.
Das habe ich als sensationell skurril empfunden und damit kann ich tatsächlich jetzt nicht mithalten ich bin dann eher in eine Richtung, man kennt es vielleicht oder wer mich kennt, ich bin halt gerne in der IT-Branche, weil auf Messen, auf Veranstaltungen, auf Conventions gibt es ja häufig Abendveranstaltungen. Und da fühle ich mich halt auch sehr zu Hause. Und da habe ich auch schon sehr, sehr viele Erlebnisse gehabt, wo im Nachgang vielleicht auch mit Teilen des Donnerstagsclubs, wo ich Pressesprecher bin, also ein toller Club, eine Vereinigung von Menschen in der IT-Branche, da gibt es halt immer wieder Dinge und nur als Stichwort, da gibt es halt so Sachen mit Hackbällchen, aber das kann ich gar nicht so tief detailliert sagen. Aber es begab sich tatsächlich und da hatte ich das große Glück, dass ich einmal auch damals noch bei der Copsoftware auf der CS in Las Vegas sein durfte. Mhm. Und wo du natürlich eine super geniale IT-Messe hast oder eine Technikmesse, die in einer Stadt beheimatet ist, die plötzlich abends das pulsierende Leben hat. Und wenn du da plötzlich auf dem alten Las Vegas Strip bist,
ja,
und da spielen halt auch viele Livebands und da war tatsächlich eine Liveband mit ein paar hundert Zuschauern, die dann einfach kostenlos gespielt haben und plötzlich siehst du, wie jemand aus diesem Konzert quasi ausbricht aus der Zuschauermenge. Es bildete sich ein Spalier und jemand hat dann plötzlich, weil er so euphorisiert von der Musik war, von der Band war, von der Leadsängerin war, dass er plötzlich den alten Strip als Laufsteg benutzt hat und da tatsächlich Teile einer One-Man-Show gemacht hat und eben von dieser Band teilweise auch selber gefeiert wurde, weil er wirklich sich hat anstecken lassen und eine Mischung aus Tanz und wirklich Mode-Walk gemacht hat. Das war tatsächlich sehr beeindruckend. Ich möchte tatsächlich den Namen jetzt nicht nennen von der Person, die es war. Es könnte sein, dass der in diesem Podcast gerade als Host ist.
Ach so, ja. Das könnte gut aus möglich sein. Aber das war natürlich auch eine Situation, da kann ich auch selber ein bisschen was zu erzählen, die ja jetzt nicht nur skurril war, sondern irgendwie halt die Stimmung wiedergegeben hat. Ne? Ich meine, das ist natürlich eine Stadt, die viel blinkt und leuchtet und alles ist so ein bisschen drüber. Aber ich finde, man muss es mal gesehen haben. Und nach Feierabend war das irgendwie auch ja lustig. Und ja, diese Stadt schläft halt auch irgendwie nie. Ne? Also sicherlich hat man dann auch tagsüber den Messebetrieb, aber das ist halt schon auch, ja, ich finde, man muss es mal, wenn man die Möglichkeit hat, mal gesehen haben, denn das ist schon beeindruckend, was da so, auch wenn man natürlich den Umweltaspekt sieht, was da teilweise an Strom verballert wird, muss ich auch sagen, muss da wirklich alles leuchten. Ja, die Amerikaner sind halt so, ne, sagen wir.
Das war auch tatsächlich genau dieses Thema Strom, wollte ich nämlich auch noch sagen. Also wenn du da überlegst, wie es blinkt und auch im Anschluss dann mit dieser Show, die da quasi über deinen Köpfen stattfindet, eine Lightshow, ich habe mir auch gedacht, was da an Strom wirklich genutzt wird und teilweise eben auch gesichert werden muss, würde mich auch mal interessieren, was tatsächlich alles dazugehört.
Man sieht es halt auch außerhalb der Stadt, wenn man reinfliegt, da gibt es ja diesen Richtung Hoover Dam im Prinzip, dann sieht man so eine Linie, wo der Fluss mal hochgestanden hat und wo er jetzt nicht mehr hochsteht. Das heißt, auch der Wasserverbrauch für diese Stadt ist natürlich mit den vielen Hotels und so weiter auch extrem hoch und das ist halt auch so eine Sache in der Wüste da mitten in Nevada. Ja, es hat sich halt so entwickelt im Laufe der Jahrzehnte, aber wage ich mal zu bezweifeln, ob das die nächsten Jahrzehnte so weitergeht.
Ich glaube auch, da wird es viel tun und das war tatsächlich jetzt, das war nur, aber wirklich diese Stadt, die empfinde ich tatsächlich als skurril und da war eben die der Bringer, weil das ist halt was, wenn du diese Stadt im Hellen erlebst, die ist nicht schön.
Nee.
Die hat auch wirklich keinerlei Reize und da kann ich sagen, ne, es gibt ja durchaus auch Vorwürfe, dass jetzt das Ruhrgebiet im Ganzen, gerade auch Duisburg, ist ja nun wirklich auch nicht eine Stadt, die als schön gilt. Und ich möchte da auch nicht widersprechen. Und wenn man den Duisburger Hauptbahnhof sieht, möchte man vielleicht auch wegrennen. Aber es ist tatsächlich so, dass das jetzt Las Vegas als Stadt tagsüber nicht schöner ist.
Nee.
Also da muss ich selbst Duisburg nicht verstecken. Aber da ist dann tatsächlich, sobald die Sonne untergegangen wird, ist es ein komplett anderes Erlebnis.
Ja.
Und da hat es mich halt so getroffen, diese, wie gesagt, Skurrilität. Und ich weiß nicht, in diesen paar Tagen, die wir da waren, wie oft mir wirklich der Mund offen stehen geblieben ist, ohne dass ich es gemerkt habe, dass ich mir wieder irgendetwas angeguckt habe, vollkommen fasziniert. Und ich weiß, Karin mich dann häufiger dann irgendwie auch darauf angesprochen hat und irgendwann auch nur noch lachte und sagte, da ist der Blick wieder. Weil sie eben auch nicht fassen konnte, dass mich das alles so teilweise aus der Bahn wirft, weil ich da so überfordert war von diesen Lichtern und auch von diesen Gegensätzen. Das muss man auch immer sagen, auch da trifft natürlich Arm auf Reich.
Ja, da und, passiert wirklich vieles Skurriles.
Wenn da plötzlich jemand aus dem Casino kommt, vollkommen fertig mit der Welt, Tränen überströmt, dann weiß man auch, oh, der hat jetzt, glaube ich, nicht den Jackpot gewonnen.
Nee, manche haben schon da ihr Leben zurückgelassen sozusagen.
Ja.
Und das ist schon krass. Aber ja, auf jeden Fall vielen Dank für dieses Skurriles.
Man muss auch mal einen kleinen privaten Einblick geben, finde ich.
Selbstverständlich.
Das können wir auch machen.
Das macht ja unter Strom auch so charmant. Ne? Ja, Olli, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir heute den Micha leider, wie gesagt, nicht dabei hatten, aber wir holen das nochmal nach. Hoffe, dass wir uns bald auch wieder auf einer Präsenzveranstaltung mal treffen, um mal wieder persönlich auch mal ein Bierchen zu trinken und die Kunden zu treffen. Und bedanke mich recht herzlich. Die letzten Worte gehören natürlich immer unserem Gast. Und für alle da draußen, folgt uns weiterhin, abonniert uns und wir sehen uns auf jeden Fall auf dem Innovation Summit am 29.09. Und Olli, danke dir.
Ich danke dir für diese sehr, sehr kurzweilige Zeit. Nochmal Plummi, alles Gute für deine Genesung. Schade, dass du nicht dabei warst, aber du wirst es sicherlich hören. Wirst du mir wahrscheinlich im Nachgang kritisches Feedback geben. Macht ihr weiter mit Unterstrom an alle Hörer, ne, wenn was ist, itscope.de oder olli@itscope.de per Mail an mich. Euch weiterhin viel Erfolg mit Podcast und an alle Hörer, Innovation Summit und folgt auf allen Social Media Kanälen, denen Stefan und Plumi da die Verantwortung haben. Es lohnt sich, es ist sehr kurzweilig und interessant.
Dankeschön, ciao.
Bis bald.